Wir haben letzte Woche mit der Predigtreihe begonnen, Gemeinde mit Identität. Und wir machen uns auf die Entdeckungsreise durch die Apostelgeschichte, beziehungsweise durch die Anfänge der Apostelgeschichte und wollen mal schauen, was die Identität der ersten Gemeinde in Jerusalem damals vor, knapp 2000 Jahren ausgemacht hat und was davon vielleicht auch für uns heute auch noch gilt. Denn auch wir wollen eine Gemeinde mit Identität sein. Und wir haben uns letzte Woche mit den ersten paar Versen der Apostelgeschichte befasst. Und da haben wir so ein bisschen herausgearbeitet, dass dort vier Identitätsmerkmale drin stecken, die für die Gemeinde damals sehr wichtig waren und die für uns heute genauso wichtig sind. Und zwar war das erste, dass die Gemeinde mit Identität Jesus im Zentrum hat. Das heißt, alles kommt von Jesus her und alles ist auf Jesus bezogen und Jesus ist das Zentrum. War es damals und sollte es heute sein. Das zweite, was wir uns angeschaut haben, ist, dass die Gemeinde damals den Heiligen Geist als Kraftquelle hatte. Das heißt, all das, was die Gemeinde damals gemacht hat, hat sie nicht aus sich selbst herausgetan, sondern hat sie mit Hilfe des Heiligen Geistes getan. Das dritte, was wir uns dann angeschaut haben, ist, dass es zur Identität der damaligen Gemeinde gehörte, dass sie in die Welt gegangen sind und Jesus als König präsentiert haben. Und das vierte, was wir uns angeschaut haben letzte Woche, war, dass eine Gemeinde mit Identität aus Menschen mit Identität besteht. Das heißt, damals hat Jesus seine Jünger berufen, hat ihnen eine neue Identität gegeben, hat ihnen neues Leben geschenkt und das war ausschlaggebend dafür, dass auch die ganze Gemeinde an sich eine Gemeinde mit Identität war. Und wir werden jetzt heute uns die nächsten paar Verse anschauen und werden weiterschauen, was gehört denn noch zur Identität einer Gemeinde. Und wir schauen uns die nächsten Verse an in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 9 bis 14. Entweder ihr lest in euren Bibeln mit oder ihr hört einfach zu oder ihr lest hier vorne mit. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einmal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur ein Sabbatweg, das etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in einen großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Diese Himmelfahrt, von der wir in den ersten paar Versen hier gelesen haben, das muss der Wahnsinn gewesen sein. Ich weiß nicht, wie euch das geht. So eine Himmelfahrt, die erlebt man jetzt nicht jeden Tag. Also es ist schon sehr nachvollziehbar, dass die Jünger dort standen und erstmal einfach baff waren. Und Jesus ist also in den Himmel aufgestiegen. Und wir haben uns das ja letzte Woche schon so ein bisschen angeschaut. Also mit dem Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu wurde etwas deutlich. Und zwar nicht, dass Jesus jetzt auf einmal den sinkenden Kahn verlässt und diese Erde, die ja so schlimm ist, irgendwie sich selbst überlässt und Hauptsache er ist in Sicherheit. Nein, sondern diese Ereignisse, die haben ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Jesus König ist. Mit der Himmelfahrt hat sich Jesus auf den Thron der Throne gesetzt und herrscht von nun an als König. Der wird nicht irgendwann König sein, sondern er ist jetzt schon König. Und die Jünger, die Nachfolger Jesu, die sollten dann in die Welt gehen und davon erzählen, dass Jesus König ist. Also Jesus wird nicht irgendwann wiederkommen, sondern er ist König. Und wie königliche Beamte sind sie dann in alle Welt gegangen und haben gesagt, Jesus ist König. Aber jetzt haben wir gerade gelesen, die stehen erstmal da und starren erstmal in den Himmel. Aber es wird ganz schnell deutlich, dass sie nicht einfach so auf diesem Ölberg stehen sollen und Löcher in den Himmel starren sollen, sondern da kommen dann die Engel und die sagen, Leute, was steht ihr hier rum? Starrt keine Löcher in den Himmel, sondern ihr habt einen Auftrag zu erledigen. Und irgendwann haben dann diese Jünger das verstanden und gehen dann los und tun genau das. Sie führen den Auftrag aus. Das Interessante ist, dass sie das irgendwie ganz anders tun, als wir uns das vielleicht heute so vorstellen würden, beziehungsweise wie wir das vielleicht heute machen würden. Die Jünger, die gehen nämlich nicht gleich in alle Herren Länder, erzählen überall von Jesus, gründen irgendwelche Krankenhäuser, gründen irgendwelche Gemeinden und noch ein paar Kindergärten. Die gehen auch nicht zuerst nochmal irgendwie ans Tote Meer und sagen, ich mache noch ein bisschen Urlaub, bevor Jesus mich dann irgendwie in alle Herren Länder schickt. Nein, sie gehen in ihr Hauptquartier und beten. Sie beten gemeinsam. Noch bevor sie irgendeinen Schritt in irgendeine Richtung setzen, beten sie. Und sie beten nicht irgendwie einsam und alleine, sondern sie beten gemeinsam. Und das ist auch, wo der Fokus dieses Textes drauf liegt, auf dem gemeinsamen und anhaltenden Gebet. Und damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Und wir müssen uns auch heute nichts vormachen. Gebet und vor allem gemeinsames Gebet ist nicht die Kernkompetenz von den Gemeinden heutzutage. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, das sind stark betende Gemeinden. Ihr könnt selbst entscheiden, wo ihr unsere Gemeinde einfügen würdet, ob wir eine Gemeinde sind, die stark darin ist, gemeinsam zu beten, oder ob wir eine Gemeinde sind, die das noch nicht ist. Auf jeden Fall gibt's irgendwie so einen Spruch, es soll wahrscheinlich ein Witz sein, ist auch ein bisschen lustig, finde ich. Wenn ein Pastor sich irgendwie nicht gut vorbereitet hat, dann sagt er, kommt zusammen, wir wollen beten, dann ist er auf jeden Fall sicher, dass nicht so viele Leute kommen. Also, wenn wir wollen, dass viele Leute nicht in die Gottesdienste kommen oder in irgendeine Veranstaltung, dann sagen wir, es ist eine Gebetsveranstaltung. Klingt vielleicht ein bisschen lustig, aber spiegelt vielleicht auch ein bisschen so die Wirklichkeit wider, oder? Ich meine, das ist auch ein bisschen nachvollziehbar. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwie einen Schuldigen suchen. Ich weiß, dass das Leben an sich herausfordernd genug ist. Und wenn wir dann noch zum Beten kommen und dann ist da Bruder X oder Schwester Y und wie die betet, na dann, ihr habt schon genug Drama zu Hause, ja, da muss ich nicht noch in eine Gebetsstunde gehen und noch neues Drama haben, ja. Oder wenn ich denn schon weiß, oh, da kommt aber der oder jener noch zur Gebetsstunde und wie der über dies oder jenes Thema denkt, also mit dem kann ich nicht zusammen beten. Das geht einfach nicht. Da ist meine theologische Meinung, die ist einfach so anders, mit dem kann ich irgendwie nicht beten. Und gibt's noch viele andere Möglichkeiten, warum wir nicht zum gemeinsamen Gebet gehen. Vielleicht sind es auch Erfahrungen, die wir mal gemacht haben, die uns irgendwie vorsichtig sein lassen. In der Gemeinde, wo Melanie und ich herkommen, da ist, und das weiß eigentlich jeder in dieser Gemeinde, wenn von vorne denn aufgerufen wird, lasst uns gemeinsam beten, und das ist eine große Gemeinde, da sind, weiß nicht, 350 Leute, dann sind wir sicher, da betet immer diese eine Frau. Da betet immer diese eine alte Frau. Und wenn diese eine alte Frau betet, da weiß jeder, was passiert. Und jeder, der schaltet schon innerlich irgendwie ab. Weil die Frau, die fängt immer an zu beten und irgendwann steigert sie sich so rein und fängt an zu weinen, fängt an zu heulen. Das ist immer so. Immer heult diese Frau beim Beten. Und vielleicht haben wir auch solche Erfahrungen mal gemacht, ne, die uns irgendwie komisch vorkommen, ja, und dann denken wir, ach ja, gemeinsames Gebet ist irgendwie gefährlich oder gemeinsames Gebet, das ist irgendwie komisch, ja. Die Sache ist, das gemeinsame Gebet ist nicht nur heute irgendwie ein bisschen ambivalent betrachtet, sondern das war es auch damals schon. Auch damals war das gemeinsame Gebet nicht so einfach. Wir denken dann ja irgendwie oft, ja, die erste Gemeinde da in Jerusalem, die waren so vom Heiligen Geist bewegt und Jesus war noch gerade da gewesen und die hatten das noch richtig so präsent. Für die war das alles kein Problem. Die sind zusammengekommen und haben gemeinsam gebetet. Wenn wir uns aber die Konstellation dieser Herrschaften da mal anschauen und wenn wir da mal ein bisschen tiefer einsteigen, dann wird ganz schnell klar, dieser Haufen, der damals zusammengekommen ist, um gemeinsam zu beten, das war ein Haufen voller Dynamit. Das war ein Pulverfass. Und es ist ein Wunder, dass das, was hier beschrieben ist, tatsächlich funktioniert hat. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da sind diese elf, beziehungsweise ja, die elf Jünger, die hier aufgezählt wurden. Und einer davon, das war, oder zwei von denen, das waren Jakobus und Johannes. Und wenn wir uns mit dem mal ein bisschen beschäftigen und in den Evangelien mal über die ein bisschen lesen, dann wird uns ganz schnell deutlich oder ganz schnell klar, das waren die größten Egoisten. Die werden zwar immer so mit Heiligenschein gemalt in irgendwelchen Bildern, die waren heilig, aber die waren alles andere als heilig. Das waren Egoisten. Und einmal, da gibt es so eine Stelle, da lesen wir, dass diese beiden zu Jesus kamen und sagen, Jesus, wenn du dann König wirst, wenn du dann König bist, dann lass uns an deiner rechten und linken Seite sein. Lass uns die Ministerposten in deinem Reich einnehmen. Und wir wollen die zweiten Plätze und die dritten Plätze in deiner Regierung haben. Kannst du das für uns tun, Jesus? Und die anderen Jünger, die anderen 10 Jünger, die das dann gehört haben, die haben sich an den Kopf gepackt und haben gesagt, was seid ihr für Egoisten? Haben sich darüber aufgeregt und waren einfach stinksauer auf diese beiden, die sich da so an Jesus rangesetzt haben und einfach an erster Stelle sein wollten. Das Ganze ist nur ein paar Wochen vorher geschehen von der Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Also das ist noch gar nicht lange her, dass diese Geschichte mit diesem, wo sie sich an die rechte und linke Seite Jesu setzen wollten, geschehen ist. Ja. Wenn wir dann mal noch weiterschauen, dann war da ein Jünger mit Namen Matthäus. Wisst ihr, was das für einer war? Das war ein Zöllner. Noch vor 3 Jahren, bevor Jesus die alle so zusammengerufen hat, war das ein Zöllner. Das waren die Schlimmsten. Jeder Jude, der aufrichtig gehen konnte und ein bisschen nachdenken konnte, der hat diese Zöllner gehasst. Das waren welche, mit denen wollten sie nichts zu tun haben. Kann man auch irgendwie nachvollziehen. Ne? Das waren Volksverräter, die haben aus Profitsucht, haben sie sich den Römern angeschlossen, obwohl sie eigentlich Juden waren, und haben ihre Gefolgsleute richtig ausgenommen. Ja? Die haben die richtig ausgequetscht, wollten deren ganzes Geld irgendwie, wenn die in irgendwelche Städte gekommen sind, wollten sie den abluchsen. Ja? Natürlich hat Jesus etwas in dem Leben auch von diesem Matthäus getan. Aber trotzdem war er ein Zöllner gewesen. Und diese Vergangenheit war tief mit seiner Biografie verstrickt. Und dann war da noch ein anderer in dieser Liste, die wir uns gerade angeschaut haben. Simon. Und damit wir immer ganz genau wissen, was das für einer war, gibt es da immer noch einen Beinamen bei. Und zwar war das Simon der Zelot. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Zeloten sind. Zeloten, das waren auch eine ganz besondere Gruppe von Juden. Das war sowas Ähnliches wie so eine nationaljüdische Unabhängigkeitsbewegung. Ja, also die waren richtig stinksauer auf die Römer, die damals die Juden irgendwie geknechtet haben. Und sie wollten mit all den Mitteln, die ihnen so zur Verfügung standen, also mit Waffen, mit Gewalt, mit allen möglichen Sachen, wollten sie die Römer stürzen. Und dieser Simon, das war einer von diesen Zeloten. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, da ist dieser Matthäus, der ein Zöllner war und der die Römer irgendwie liebgewonnen hat. Und auf der anderen Seite ist Simon, der Zelot. Wie das geknistert haben muss, ja? Und nochmal, natürlich hat Jesus was in deren Leben getan. Aber genauso wie wir oder viele von uns irgendwie fromm sind und Christen sind und eigentlich damit ja auch Heilige sind, sind wir manchmal auch alles andere als wirklich heilig und verhalten uns oft nicht so, wie wir das eigentlich sollten. Ne? Das geht ja noch weiter. Wenn das nur so ein paar Leute gewesen wären, die da Probleme gemacht hätten, dann ging es ja noch. Jesus, der schüttet noch ein bisschen Öl ins Feuer. Der ruft nämlich auch noch ein paar Frauen mit in die Bande rein. Ja? Also da waren diese starken Persönlichkeiten, von denen wir gerade gehört haben, und dann kommen da noch ein paar Frauen rein. Das waren aber nicht irgendwelche Frauen. Die eine, die war von Dämonen besessen, die anderen beiden, das waren die größten Zicken. Und dann war da noch die Familie von Jesus, die bis vor kurzem noch gar nicht an ihn geglaubt hat und ihn eigentlich, ich sag mal, von seinem Posten abrufen wollten und ihn in die Klapse stecken wollten, weil sie gesagt haben, Jesus, du spinnst doch. Und erst nach Tod und Auferstehung und Himmelfahrt irgendwie begriffen haben, okay, es ist doch der Messias, es ist doch der Retter. Diese ganzen Menschen waren dort zusammen und beten zusammen. Ich sag euch, das ist ein Wunder, dass das geklappt hat. Es ist ein Wunder, dass die Leute damals zusammen gebetet haben. Und das nicht nur einmal, sondern anhaltend. Sie haben, und wenn wir uns die Apostelgeschichte weiter anschauen, dann wird genau das Gleiche immer wieder deutlich. Sie kommen immer wieder zusammen und beten gemeinsam, regelmäßig. Und jetzt könnte man sagen, okay, Das ist vor 2000 Jahren gewesen. Die haben ja auch Jesus gesehen. Und hätte ich Jesus gesehen, dann würde ich wahrscheinlich auch ganz anders handeln. Dann würde ich auch so beten, wie die das da gemacht haben. Die Realität sieht ja ein bisschen anders aus, aber ich glaube, dass auch heute es möglich ist, dass wir trotz unterschiedlicher Persönlichkeiten, die wir ja auch nicht alle ganz einfach sind, ich bin auch nicht ganz einfach, ich könnte mir auch vorstellen, dass es mit mir manchmal schwer ist, ja. Aber es ist auch heute noch möglich, dass man gemeinsam zusammenkommen kann und beten kann. Und das fand ich interessant. Ich habe letztens eine Biografie gelesen über einen Mann, Chuck Colson. Das war ein ganz enger Berater von Richard Nixon. Das ist ein Präsident gewesen aus den Vereinigten Staaten. Und ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen mit Geschichte auskennt. Auf jeden Fall ist dieser Richard Nixon, obwohl er schon als Präsident ganz bekannt war, nochmal richtig bekannt geworden durch die sogenannte Watergate-Affäre. Habt ihr vielleicht schon mal im Geschichtsunterricht gehört? Und zwar ging es bei dieser ganzen Affäre darum, dass diese Regierung von Richard Nixon und dieser Chuck Colson war einer seiner Vertrauten, die Macht und das Vertrauen in die Politik ganz stark zerstört hat. Und zwar war es so, dass dieses Watergate-Gebäude, da saßen die Demokraten drin. Das waren im Prinzip so die Feinde von diesem Richard Nixon, der Republikaner war. Und der Richard Nixon hat seine Leute beauftragt, geht in dieses Gebäude von den Demokraten und tut da Wanzen überall hin, fotografiert geheime Dokumente ab. Und irgendwie ist das denn rausgekommen und dieser Chuck, der ist auch irgendwie so ins Feuer geraten und irgendwann wusste er nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und ein Freund von ihm, der hat ihn auf Jesus aufmerksam gemacht. Und irgendwann ist es dann so gekommen, dass dieser Chuck Jesus kennengelernt hat. Und als dieser Chuck Jesus dann kennengelernt hat, dann hat er sein Leben bereinigen wollen, hat seine Schuld eingestanden, dass auch er daran beteiligt war, da geheime Dokumente von irgendwelchen Politikern zu klauen und ist für 3 Jahre ins Gefängnis gekommen. Und also während dieser Zeit im Gefängnis und davor und danach ist er zu einem Gebetstreffen von Politikern gegangen. Und dort hat er einen Politiker kennengelernt, das war einer von den Demokraten, also von denen, die er noch ein paar Jahre vorher auf übelste Weise beklaut hat und versuchen wollte zu zerstören. Und als dieser Chuck diesem anderen Typen, Harold hieß er, gegenüberstand, hat der Chuck gesagt, wie er zum Glauben gekommen ist. Und ehe er sich versieht, nimmt ihn dieser Harold von den Demokraten in den Arm und sagt Folgendes. Ich habe euch das Zitat mal mitgebracht. Dann sagte dieser Harold, ich liebe sie von nun an als meinem Bruder in Christus. Ich werde zu ihnen stehen, sie überall verteidigen und vertrauen und ihnen vertrauen mit allem, was ich bin und habe. Was hier nämlich zum Ausdruck kommt, ist eine ganz außergewöhnliche Haltung, eine dienende Haltung, eine liebende Haltung. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist, damit wir miteinander beten können, trotz unterschiedlicher Meinungen, trotz unterschiedlicher Persönlichkeiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Jünger damals, als sie dann so zusammenkamen in ihrem Hauptquartier, an eine Stelle oder an eine Begebenheit denken mussten, die Jesus ihnen mal, oder an eine Geschichte, die Jesus ihnen mal erzählt hat. Und zwar war es eine Geschichte, im Kontext, dass, und da haben die sich wieder angezickt, wer denn jetzt nun der Größte ist und wer denn jetzt hier was zu sagen hat. Und dann sagt Jesus, Leute, hört doch auf mit dem Quatsch. Bei euch soll es nicht so sein, dass der eine irgendwie über dem anderen stehen soll. Bei euch soll es nicht so sein, dass der eine wichtiger sein soll als der andere. Bei euch soll es darum gehen, dass ihr einander dient. Und dann erzählt Jesus den Jüngern, wie sieht das aus? Wie sieht es aus, wenn ein Sklave dient. Der Sklave, das ist immer derjenige, der ganz zuletzt was zu essen bekommt. Nachdem alle anderen was bekommen haben, kann der Sklave, nachdem er abgewaschen hat, sich auch irgendwie noch hinsetzen und kann auch essen. Und genau so, sagt Jesus, soll es bei euch sein. Ihr sollt nicht einer sich über den anderen stellen. Ihr sollt nicht sagen, ich bin wichtiger als der andere, sondern ihr sollt eher das Gegenteil tun. Ihr sollt euch unterordnen. Ihr sollt nicht eure Meinungen irgendwie nach vorne tragen. Ihr sollt eine dienende Haltung einnehmen. Und ich glaube, dass die Jünger sich an, an das erinnerten, was dann ein paar Wochen später geschehen sollte, als Jesus nämlich ganz deutlich gezeigt hat, wie sehr er diese dienende Haltung eingenommen hat, nämlich am Kreuz, wo Jesus sich ans Kreuz hat schlagen lassen für uns Menschen und auch für die Jünger damals und damit zum Ausdruck gebracht hat, was bedeutet es wirklich, sich unterzuordnen und den anderen höher zu achten als sich selber. Und das sagt Jesus denn ja auch in der einen Stelle in Matthäus 20, 28. Ich habe es euch auch hier nochmal mitgebracht. Da sagt Jesus, dass selbst er, der Menschensohn, nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Und ich glaube, dass diese Haltung der Schlüssel war, damit die Leute, die Jünger damals, zusammenkommen konnten und beten konnten. Sie haben nicht ihre Meinungen, ihre theologischen Meinungen, die vielleicht alle noch so richtig sein konnten, haben sie nicht irgendwie als Vorwand genommen, um nicht gemeinsam zusammenzukommen, sondern sie haben gesagt, ey, wir sind hier eine Truppe und wir wollen uns gegenseitig dienen. Und deswegen können wir zusammenkommen und können miteinander beten. Ich glaube, das ist das eine, das auch uns helfen kann, damit wir zusammenkommen können und gemeinsam beten können. Dass wir auch diese dienende Haltung einnehmen, die Jesus eingenommen hat und die Jünger damals eingenommen haben. Es gibt aber noch ein zweites Problem oder ich würde mal sagen eine zweite Herausforderung, die es uns oft so schwer macht zu beten. Und das ist die Zeit. Wir haben keine Zeit. Und das weiß ich. Und in unserem Leben, da ist so viel los. Wir sind terminlich und kräftemäßig so eingespannt in der Arbeit, in der Familie. Und es ist schwer, zusammenzukommen und gemeinsam zu beten. Und das weiß ich selber. Und es ist einfach so. Die Zeit, die macht es uns oft nicht möglich. Ich glaube aber, dass wir ein bisschen noch tiefer buddeln müssen. Weil ich glaube, dass Zeit relativ betrachtet werden muss. Ich glaube, dass etwas, was über diesem Zeitproblem steckt, eigentlich ein ganz anderes Problem ist. Und zwar ein Vertrauensproblem. Ich glaube nämlich, dass wir Jesu Worten oder dass wir Schwierigkeiten haben, Jesu Worten Vertrauen zu schenken. Wenn Jesus doch sagt, wenn ihr bittet um irgendetwas in meinem Namen, dann wird es euch gegeben. Dann wären wir doch ziemlich blöd, wenn wir das nicht tun würden, oder? Wenn Jesus schon sagt, wenn ihr um irgendetwas bittet in meinem Namen, dann würde es euch gegeben werden. Und wir das nicht tun, dann würde es ja eigentlich bedeuten, dass wir dumm sind. Aber ich spreche jedem von euch zu, dass ihr nicht dumm seid. Weil sonst würden wir es ja irgendwie machen, ne? Sondern ich glaube, das Problem ist, dass wir diesem Wort an sich einfach nicht vertrauen. Dass wir nicht glauben, dass wenn wir im Namen von Jesus um etwas bitten, es uns gegeben wird. Ich glaube nämlich, dass wir den Worten des Teufels oft mehr vertrauen als Jesu Worten. Der Teufel, der ist nämlich auch nicht leise. Der redet nämlich auch zu uns. Der redet auch Worte zu uns. Die sind nirgendwo geschrieben, aber die spricht er irgendwie von außen in unser Herz rein. Dann sagt er vielleicht, wieso solltest du beten? Nach all dem, was gestern los war? Meinst du, dass Gott irgendetwas von dem, was du jetzt sagen wirst, beten wirst, hören wird? Vergiss es. Jesus wird dich nicht hören. Oder vielleicht sagt der Teufel auch, hast du schon jemals erlebt, dass Gott irgendeine von deinen Bitten erhört hat? Und dann fangen wir an und denken nach. Weiß ich nicht, stimmt. Wenn ich es mir so recht überlege, nee. Eigentlich hat er noch nichts von meinen Gebeten erhört. Und der Teufel, der macht noch was anderes. Der versucht dann nämlich immer noch einen Keil zwischen Menschen zu schlagen, zwischen Gemeinschaft zu schlagen, zwischen Gemeinde zu schlagen. Und dann sagt er und trichtert uns irgendwelche Sachen ein. Also mit dem kannst du nicht beten. Ihr seid euch ja gar nicht einig. Wie könnt ihr denn zusammen beten? Das geht überhaupt gar nicht. Du brauchst es gar nicht probieren. Und so ist es, dass wir den Worten des Teufels oft mehr vertrauen als den Worten Jesu, die so klar und so deutlich und so gut eigentlich sind. Und der Teufel, der weiß, wenn die Truppe am Hohenzollernring 7, wenn die zusammenkommt, wenn die gemeinsam beten, wenn die in einer dienenden Haltung zusammenkommen, wenn die nicht auf sich schauen, sondern eine dienende Haltung einnehmen, die den anderen höher achtet als sich selbst, dann kriege ich Schwierigkeiten. Das weiß der Teufel. Und deswegen versucht er, alle möglichen Dinge möglich zu machen, damit wir nicht zusammenkommen und beten. Wie können wir denn aber den Worten Jesu wieder mehr Vertrauen schenken? Ich musste da an ein Spiel denken. Wir machen das jetzt nicht, aber ihr kennt es. Dieses Spiel, wo sich eine Person, weiß ich nicht, auf den Stuhl oder aufs Klavier stellt, mit dem Gesicht dorthin, dem Rücken zu den Leuten, und hier stehen dann irgendwelche Leute und die sollen dann diese Person auffangen. Ne? Kennt ihr? Habt ihr vielleicht auch schon mal gemacht? Und diese Person, die hier oben steht, die wird niemals erleben, dass die Truppe, die Freunde, die Bekannten, die Familie, wer auch immer denn hier steht, sie fangen wird oder sie halten wird, wenn diese Person nicht springt. Versteht ihr das? Nie wird sie erleben, dass man diesen Leuten hier vertrauen kann. Und genauso ist es mit Jesus auch. Wenn wir nicht runterspringen und ihm vertrauen, wenn wir es nicht tun, dann werden wir nie erleben, ob er sein Wort halten wird. Das heißt, wenn wir nie gemeinsam zusammenkommen und beten, wenn wir aus allen möglichen Gründen nicht zusammenkommen und beten, dann werden wir auch nie erfahren, dass Jesus unser Gebet erhört. Zur damaligen Gemeinde, zur ersten Gemeinde gehört es, dass die Leute zusammenkommen und gemeinsam beten. Immer wieder. Und immer wieder, wenn die Gemeinde vor einer historischen Weggabelung standen oder wo das Christentum oder die Gemeinde in der Gefahr stand, zu zerbrechen, dann sind sie zusammengekommen und haben gebetet. Wenn sie Weisheit brauchten, sind sie zusammengekommen und haben gebetet. Das hat nicht jeder in seinem eigenen Kämmerlein gebetet, sondern sie haben zusammen gebetet. Das war anscheinend sehr, sehr wichtig. Und ich habe mich gefragt, warum ist es denn so wichtig, dass man zusammenkommt und betet? Ich kann doch auch zu Hause beten. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir zusammenkommen und beten, weil wir zum einen die Gemeinschaft brauchen, weil wir in dieser Gemeinschaft Korrektur erleben, weil wir in dieser Gemeinschaft andere Blickwinkel mal betrachten können, Dinge von anderen Seiten betrachten können, aber vor allem, weil wir gemeinsam stark sind. Und da dachte ich so an diese vier Muskeltiere. Die waren zwar einzeln für sich auch schon ganz starke, tolle Typen, aber erst zusammen waren sie unschlagbar. Und genauso ist es auch für die Gemeinde Jesu. Erst wenn sie wirklich Gemeinde Jesu ist, erst dann ist sie unschlagbar. Und ich weiß nicht, ob ihr mal irgendwelche Dokumentationen irgendwie schaut von irgendwelchen Tieren. Wenn, was weiß ich, in Afrika irgendein Löwe oder ein Tiger oder weiß ich was da so rumläuft, irgendeine Herde jagen möchte, dann versuchen sie nämlich was? Sie versuchen, die Herde auseinanderzutreiben. Weil sie wissen, okay, dann werde ich irgendwie das schwächste Glied irgendwie erwischen. Und das packen sie sich dann und das fressen sie dann und dann sind sie zufrieden. Und genauso ist es bei uns auch. Ja? Der Teufel, der versucht, uns immer wieder auseinanderzutreiben, weil er weiß, dann werde ich eine schwache Antilope oder ein Elefantenbaby finden und das kann ich verspeisen. Aber wenn wir zusammenbleiben, gemeinsam zusammenkommen und beten, dann werden wir ja, den Teufel sonst wohin schicken. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde, dass wir eine Gemeinde werden, die gemeinsam betet, die gemeinsam anhaltend betet. Denn nur wenn wir das tun, dann werden wir ein Stück weit mehr eine Gemeinde mit Identität. Und ich glaube, dass all das, was wir dann weiter in der Apostelgeschichte lesen werden, dass das nur darum funktioniert hat, weil die Leute gemeinsam zusammengekommen sind und gebetet haben. Und nun ist es so, dass wir in der Gemeinde viele Möglichkeiten anbieten, wo wir gemeinsam zusammenkommen können und beten können. Und ihr tut das auch, das weiß ich. Ihr betet zu Hause, ihr betet mit euren Ehepartnern, ihr betet in euren Hauskreisen, ihr betet in der Gebetsstunde am Montag, ihr betet beim Abendmahl. Das sind alles super Sachen und das müssen wir weiter tun. Wir haben jetzt sogar auf unserer neuen Homepage, könnt ihr mal vorbeischauen, gibt es sogar eine sogenannte Gebetswand. Da könnt ihr eure Gebete draufschreiben, anonym oder mit Namen. Und dann kann man dort online, vor seinem Computer, auf seinem Smartphone füreinander beten. Das ist auch eine super Möglichkeit. Deswegen haben wir sie ja auch auf diese Homepage gepackt, weil wir einfach füreinander und miteinander beten wollen. Aber trotzdem ist es so, dass nichts das gemeinsame Gebet, wenn wir wirklich zusammenkommen, es ist so wichtig. Und deswegen haben wir uns überlegt, was können wir machen, damit wir noch mehr Möglichkeiten haben, dass wir gemeinsam zusammenkommen können und beten können. Und wie gesagt, die Gebetsstunde am Montag ist eine Möglichkeit und manche von euch nehmen das wahr. Wir wissen aber auch, dass montags eine Zeit ist, die aus verschiedensten Gründen für viele von euch einfach nicht möglich sind, weil ihr beruflich eingespannt seid, familiär eingespannt seid. Das ist alles nachvollziehbar. Aber wir haben uns trotzdem überlegt, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, dass wir als Gemeinde zusammenkommen können und beten können und Gott anbeten können. Und dann war die Idee, dass wir ein Projekt starten, ein Pilotprojekt. Wir schauen einfach mal, ob es funktioniert und ob es auch angenommen wird. Und zwar wollen wir uns sonntags für ungefähr eine Stunde treffen. Nicht jeden Sonntag, sondern jeden vierten Sonntag im Monat. Wir fangen heute damit an und wollen eine Zeit haben, wo wir als Gemeinde, für die von euch, für die das möglich ist, zusammenkommen und gemeinsam beten. Es wird eine lockere Atmosphäre sein, wo wir Lieder singen, wo wir gemeinsame Gebetsrunden haben werden und wo wir genau das, was die Gemeinde damals so ausgemacht hat und so stark gemacht hat, wo wir das selber tun können, nämlich gemeinsam beten. Unabhängig davon, wie der andere jetzt gerade tickt oder wie der andere über dies oder jenes denkt, einfach zusammenkommen und beten. Und wir wissen auch, dass es für manche Familien gar nicht so ganz einfach ist, sich irgendwie am Abend nochmal aufzumachen und was machen wir mit den Kindern. Deswegen haben wir uns überlegt, lass es uns zu einer Zeit machen, die auch ein bisschen familienfreundlicher ist. Lass es uns von 18 bis 19 Uhr machen. Danach hat man noch ein bisschen Zeit, um auch die Kinder ins Bett zu bringen oder zu essen oder was auch immer. Und wir haben uns überlegt, okay, wir wollen euch dienen. Wir wollen das der Gemeinde so einfach wie möglich machen. Deswegen wird es eine Kinderbetreuung geben, wo ihr die Kinder für diese Stunde einfach auch in gute Hände geben könnt und wo ihr euch auf das gemeinsame Gebet konzentrieren könnt. Und es ist keine Konkurrenz zur Gebetsstunde am Montag. Und das fand ich so schön, als ich mit Olaf Holznagel, dem jetzigen Leiter für das Montagsgebet geredet habe. Da war die Möglichkeit zu schaffen, um zusammenzukommen und gemeinsam zu beten. Und wir wollen das einfach mal ausprobieren. Es ist ein bisschen spontan, aber ich lade euch ein, heute am vierten Sonntag im Monat zusammenzukommen, um gemeinsam zu beten. Wir haben ein paar Leute, die Musik machen werden. Wir werden gemeinsam beten für die verschiedensten Sachen. Von 18 bis 19 Uhr. Ihr könnt eure Kinder mitbringen. Auf sie wird gut aufgepasst. Und nach dieser knappen Stunde, wo wir uns gestärkt haben und gemeinsam gebetet haben, könnt ihr wieder in euren Abend gehen, könnt noch dies oder jenes erledigen, was dann bei euch noch so anliegt. Es ist eine Ergänzung zur Gebetsstunde am Montag und ich hoffe, dass ihr das wahrnehmt. Vielleicht ist es euch heute zu spontan, kein Drama, aber der nächste Monat kommt und auch dort gibt es einen vierten Sonntag im Monat und ich lade euch ein, gemeinsam zu beten, denn nur gemeinsam sind wir stark und nur dieses gemeinsame Gebet macht die Identität der Gemeinde aus. Ich bete noch. Danke, Jesus, dass du deine Gemeinde gegründet hast. Danke, dass du damals diese ersten paar Leute zusammengestellt hast, die ja ganz unterschiedlich waren und die sicherlich auch nicht immer nur ganz einfach waren. Aber trotzdem hat es irgendwie funktioniert, dass die gemeinsam zusammengekommen sind und gebetet haben für deine Gemeinde, für die Ausbreitung deines Wortes, deiner Liebe. Und du hast Segen geschenkt, Herr. Und nur du bist derjenige, der das auch bei uns bewirken kann, Herr. Wir wollen dich bitten, dass du auch uns diese dienende und liebende Haltung schenkst, die einfach nötig ist, damit wir zusammenkommen können und gemeinsam beten können. Wir wollen dich auch bitten, dass du uns immer wieder hilfst, deinen Worten zu vertrauen. Deinen guten Worten, die sagen, ey, betet.
Es ist so wichtig und ihr werdet erhört. Helf du uns, diesen Worten mehr zu vertrauen als den Worten, die von außen kommen, die der Teufel uns vielleicht immer wieder versucht reinzustreuen, die sagen, dass es nicht klappt, dass es nichts bringt. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass es auch zu unserer Gemeindeidentität wird, dass wir nicht nur alleine beten, was super ist, aber dass wir wirklich auch gemeinsam zusammenkommen und beten. Ich danke dir, dass du auch mit unserer Gemeinde einen Auftrag hast, dass wir dich groß machen sollen, dass wir unsere Stadt für dich erreichen wollen und sollen, und gib du da Gelingen für. Und wenn es am Gebet liegt, dann wollen wir beten. Möchte ich bitten, dass wir heute Abend zusammenkommen können, dass du dabei bist und dass du unsere Gebete hörst. Danke, dass wir uns dessen bewusst sein dürfen. Amen.